Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Gerbald Herter, guten Morgen. Kosovo-Verhandlungen. Unter der Ägide von Merkel und Macron werden Vertreter aus Pristina und Belgrad in dieser Woche wieder miteinander sprechen. Ein Treffen in Washington war geplatzt. Lkw-Transporte in der Europäischen Union. Das Europaparlament beschließt neue Regelungen, die die Arbeitsbedingungen der Fahrer verbessern sollen. Außerdem städtische Landwirtschaft, Urban Farming auf den Dächern von Paris. Das sind jetzt unsere Themen. Er hatte wirklich Großes vor. Hashim Thaci, der Präsident des Kosovo, war vor knapp 2 Jahren drauf und dran, einen Gebietstausch mit Serbien zu vereinbaren. Der Norden des Kosovo, dort, wo vor allem Serben wohnen, hätte zu Serbien kommen sollen. Ortschaften im Süden Serbiens, die vor allem albanisch geprägt sind, wären der Republik Kosovo zugeschlagen worden.
Ich trete für den Abschluss eines Abkommens ein. Und entsprechend den Forderungen von Vertretern der Gemeinden Preševo, Medveđa und Bujanovac habe ich die Korrektur der Grenze zu Serbien vorgeschlagen.
Sogar der amerikanische Präsident Trump soll diese Idee unterstützt haben. Aus dem Gebietstausch wurde aber trotzdem nichts und auch nicht aus einem Treffen mit dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić Ende Juni in Washington. Zuvor war Thaci nämlich vom Kosovo-Tribunal in Den Haag wegen Kriegsverbrechen angeklagt worden. Thaci sah sich gezwungen, das Treffen abzusagen und jetzt haben die Europäer die Vermittlung übernommen. Darüber habe ich mit unserem Balkan-Korrespondenten Clemens Fehrenkotte gesprochen. Sieht das nur so aus oder hat die EU den USA in Sachen Kosovo-Diplomatie einen ganz dicken Strich durch die Rechnung gemacht?
Ich würde fast sagen, die Europäische Union hat Glück gehabt, dass der Washingtoner Gipfel, der ja für Ende Juni anberaumt war, gescheitert ist. Sie haben es eben gesagt, das gab unmittelbar vor diesem Termin im Weißen Haus bei Donald Trump, gab es dann halt die Meldung aus dem Kosovo-Tribunal, dass also Herr Thaci, der amtierende Staatspräsident und auch andere der Führungsschicht der ehemaligen UCK, der Kosovo-Befreiungsarmee, gegebenenfalls angeklagt werden. Darüber wird zurzeit noch beraten, aber das war ein Stopp. Daraufhin hatte, insofern sagte ich eben, Glück gehabt, dass dieser Washingtoner Gipfel nicht zustande gekommen ist. Und dann hat allerdings sehr, sehr rasch die deutsch-französische Achse Initiative ergriffen, die EU-Kommission auch. Und dadurch, dass also sowohl Bundeskanzlerin Merkel als auch Frankreichs Staatspräsident Macron derart viel Zeit auch investiert jetzt da, ist ein deutliches Indiz dafür, dass also das keine symbolische Veranstaltung ist, sondern tatsächlich, dass da Schwung reingekommen ist.
Nun, haben die Europäer Glück gehabt oder war es doch kein Zufall, dass die Anklage kam, obwohl Thaci schon auf dem Weg nach Washington war? Es gibt Gerüchte, dass man dort hätte über eine Amnestie verhandeln wollen für Kriegsverbrechen im Kosovo-Konflikt. Teilen Sie den Eindruck?
Diese Gerüchte gab es und natürlich hat man sich nicht nur im Kosovo gefragt, warum, und die Maschine mit Thaci war schon in der Luft auf dem Weg nach Washington, warum dann auf einmal diese Meldung dann durchkam aus Den Haag. Deswegen vor allen Dingen auch, weil wir gesagt haben, wem nutzt das im Augenblick? Und diese Art von Gerüchten, die Sie auch zum Teil skizziert haben, dass es dann gegebenenfalls in Washington ohne irgendwie europäische Vermittlung und ohne europäische Einsprache, dass es dann unter anderem eine Art Deal geben würde über die Köpfe der Europäer und über die Köpfe der Richter auch des Kosovo-Tribunals hinweg dann eine Art Strafimmunität für Thaci ausgehandelt werden könnte. Das ist, wie gesagt, alles konjunktiv. Es wurde darüber gerätselt. Natürlich muss man dazu wissen, dass die Erklärung des Kosovo-Tribunals, die war schon vom 24. April, hat der Sonderstaatsanwalt dort schon diesen Antrag gestellt. Das Gericht möge prüfen, ob man die Anklage zulässt, wegen hundertfachen Mordes und anderen mutmaßlichen Kriegsverbrechen. Und das mit dem 2-monatigen Verzögerungsfaktor deutet darauf hin, dass es kein Zufall war.
Trump, der amerikanische Präsident, ist bekanntlich mitten im Wahlkampf, hätte einen Vermittlungserfolg gut gebrauchen können und auch seinem Sonderbeauftragten Grenell für das Kosovo, der ja auch Botschafter in Deutschland war, geht es sicher ums Prestige. Werden Trump und Grenell jetzt beigeben und sich raushalten?
Also Grenell zum Beispiel hat dem Vorbild seines Präsidenten folgend dafür auf Twitter kurz unmittelbar zuvor jetzt zu dem europäischen Treffen gesagt, er wünsche ihnen alles Gute, die Amerikaner würden und die US-Regierung würde das vollständig unterstützen. Das sei sicherlich eine Frage, die ja die Europäer sehr gut lösen könnten. Dann hat er natürlich dann aber auch sehr wohl einige Themen angesprochen, die auch wichtig sind für Fortschritte. Und unter anderem ist das eines der Hauptthemen des Kosovo, nämlich die Visa-Liberalisierung. Das heißt also, dass Kosovaren tatsächlich bis jetzt immer noch Visa brauchen, um im Schengen-Raum und in der Nachbarschaft unterwegs sein zu können. Das können alle anderen genießen sie nicht. Und wer hat bislang immer da Stopp gesagt, zusammen mit 9 anderen europäischen Staaten? Das war Frankreich, das war Staatspräsident Macron. Insofern also die Amerikaner in Form auch die Sondergesandten, deren Grenell, der ein wenig schon zurückgerudert hat in letzter Zeit, gibt natürlich dem europäischen Treffen da schon einen kleinen Dreh, aber unterstützt es.
Wie groß ist die Chance auf Fortschritte, etwa bei der Anerkennung des Kosovo durch Serbien?
Da ist jetzt wirklich viel im Schwung. Und zwar, wir haben ja gesehen, die Parlamentswahlen in Serbien liegen 2 Wochen zurück. Dort hat dann sich die Regierungspartei und auch die Partei des Staatspräsidenten dort eine wirklich bedeutende Mehrheit im Parlament gefunden, fast eine 2-Drittel-Mehrheit. Das heißt also, der serbische Staatspräsident kann da also wirklich auch sehr gestärkt hineingehen. Was ist auf dem Tisch? Also zum einen, wenn die Franzosen ihren Widerstand gegen die Visa-Liberalisierung aufgeben würden, dann wäre das für den Kosovo wirklich dann auch ein großer Schwung. Und im Gegenzug könnten sie dann auch, es geht nicht um die sofortige Anerkennung, das geht aus vielerlei Gründen nicht, unter anderem steht ja auch die serbische Verfassung ein wenig da im Widerspruch, aber sie könnten sich durchaus vorstellen, dass die Serben zulassen, dass Kosovo sich bei der UN um Mitgliedschaft bewerben kann, dass Serbien gleichermaßen den beiden Schutzmächten, wenn man so will, im UN-Sicherheitsrat, Russland und China signalisiert, sie mögen das bitte passieren lassen. Und das hätte dann wirklich einen deutlichen qualitativen Unterschied, nicht nur allein für Kosovo und für Serbien, dass wir dann das Signal, Serbien muss nicht Kosovo anerkennen, aber lässt es gewähren, dass der Kosovo Mitgliedsland der Vereinten Nationen werden kann.
Morgen machen Vertreter aus Pristina und Belgrad einen neuen Anlauf. Sie verhandeln wieder. Sie hörten dazu Einschätzungen unseres Südosteuropa-Korrespondenten Clemens Fehrenkotte. Zumindest wer Paris liebt, wird diese Stadt immer wieder erkennen, aber auch die Veränderung gehört zu ihr. Bürgermeisterin Anne Hidalgo wurde gerade wiedergewählt. Sie will die französische Hauptstadt grüner machen und scheint damit Erfolg zu haben. Die angeblich größte Dachfarm Europas wurde vor kurzem in Paris eröffnet. Aus Urban Gardening wird Urban Farming. Marcel Wagner hat sich das angeschaut.
Der Straßenlärm der belebten Porte de Versailles klingt nur gedämpft herauf auf das Dach der Pariser Messehalle Nummer 6. Irgendwo hinter den grauen Plastiksäulen, aus deren Löchern sich unzählige Erdbeerstauden ranken, ist die Spitze des Eiffelturms zu erkennen. Kalia Gauthier zupft mit geübten Handgriffen welke Blätter von den Pflanzen. Dann erntet die Gemüsebäuerin die roten Beeren in Schalen für den Verkauf, ohne dass die Früchte je mit Erde in Berührung gekommen wären. Wir benutzen hier eine Anbautechnik, bei der wir Früchte und Gemüse mit nackten Wurzeln wachsen lassen. Die Wurzeln hängen in die Säulen hinein und werden dort mit Wasser bespritzt, ganz ohne Erde. Das Wasser fangen wir wieder auf, so sparen wir 90% davon. Erläutert Kalia, die gerade ihre Ausbildung beendet hat. Im 20-Minuten-Takt wird das nährstoffhaltige Wasser durch die Plastiksäulen gepumpt. Ein ausgeklügeltes Verfahren, das wenig mit der Romantik eines saftigen Erdbeerfeldes auf dem Land zu tun hat. Ich hatte mir ehrlich gesagt nicht vorgestellt, dass ich mich nach der Ausbildung in Paris wiederfinden würde, aber ich wollte mich öffnen, neue Sachen ausprobieren. Das ist eine ganz andere Art von Landwirtschaft. Genau das gefällt mir. Neben den Plastiksäulen mit den Erdbeerstauden reihen sich dicht an dicht schwer behangene Tomatenpflanzen. Ein Stück weiter reifen zahllose Auberginen, alle ebenfalls in speziell entwickelten Gewächsanlagen mit einer Art Kokosteig als Wurzelboden. Die Gemüsefarm hier oben auf dem Messehallendach ist auch ein Hightech-Experimentierfeld für Agripolis, ein junges Pariser Start-up-Unternehmen.
Agripolis
hat es sich zum Ziel gesetzt, Stadtfarmen zu entwickeln, also entlang der jeweiligen Vorgaben und Bedingungen für egal was für ein Dach, solche Farmen hier zu planen. Erklärt Sophie Hardy, die sich um die Öffentlichkeitsarbeit kümmert. Für die riesige Plantage auf dem Pariser Messedach hat sich Agripolis mit Culture en Ville zusammengeschlossen, einem weiteren Start-up, das sich weniger um die Technik, dafür mehr um das Bewirtschaften und Vermarkten von Stadtfarmen kümmert. Denn auch wenn die Plantage mit 14.000 Quadratmetern Fläche bald zu einer der größten Stadtfarmen der Welt gehören soll, vom Obst- und Gemüseverkauf allein lässt sich das Projekt kaum finanzieren. Wir haben uns für ein gemischtes Modell entschieden, das den Gemüseanbau, Veranstaltungen und die Nutzung durch Besucher miteinander verbindet. Wenn wir das nicht alles hätten, würde das ehrlich gesagt deutlich schlechter funktionieren, meint Sophie Hardy. Die Kernidee bleibt der groß angelegte Gemüsebau. Das hat die Stadt Paris als Inhaberin des Messegeländes zur Bedingung gemacht. Rund eine Tonne Obst und Gemüse, angebaut komplett ohne Pestizide, soll, wenn alles fertig ist, in der Saison pro Tag an Restaurants und Supermärkte direkt in der Umgebung geliefert werden und so Verkehr und Abgase sparen helfen. Darüber hinaus können Anwohner sich in einem abgetrennten Bereich selbst kleine Hochbeete mieten. Alice Durbeck hat gemeinsam mit ihrem Vater gleich in der ersten Woche zugeschlagen. Ich fand die Idee super, mitten in Paris einen kleinen Garten zu haben. Wir brauchen nur die Straße zu überqueren und ernten unsere eigenen Früchte, Gemüse und Kräuter. Das ist echt ideal und vor allem für Paris einfach perfekt. Mit rund 320 Euro Jahresmiete für einen Quadratmeter Hochbeet ist der Spaß allerdings nicht gerade günstig. Ganz ehrlich, hatten wir trotzdem kein Problem, sofort Mieter zu finden. Wir sind halt in Paris. Da ist der Quadratmeterpreis eben sehr teuer, räumt Sophie Hardy von der Betreibergesellschaft ein.
Es grünt auf den Dächern von Paris. Das war ein Beitrag von Marcel Wagner. Auch sie gehören eigentlich zu den Corona-Helden, Lkw-Fahrer, auch Fahrerinnen, viele von ihnen aus Osteuropa, die Waren, die wir brauchen, wie Lebensmittel, Baumaterial, Computer, transportieren. Allerdings schon lange nicht mehr allein aus dem Osten in den Westen und wieder zurück. Häufig sind sie Wochen oder gar Monate lang fern der Heimat unterwegs, um zum Beispiel in Deutschland von A nach B zu fahren, allerdings zu osteuropäischen Löhnen. Seit Jahren verhandelt die EU über Verbesserungen und die sind nun endlich in Sicht. Das Parlament hat gerade eben das sogenannte Mobilitätspaket angenommen. Darin enthalten genauere Fahrtenschreiber, das Recht auf darauf, in die Heimat zurückzukehren, regelmäßige Freizeit, auch an Wochenenden und zumindest zum Teil Löhne, wie sie einheimische Lkw-Fahrer, zum Beispiel Deutsche, bekommen. Ich bin nun mit Stefan Tiroke von der Gewerkschaft Verdi in Berlin verbunden. Er ist dort Fachgruppenleiter für Spedition und Logistik. Guten Morgen, Herr Tiroke.
Schönen guten Morgen.
Ich habe einige der Änderungen kurz zusammengefasst. Sind das tatsächlich wirksame Verbesserungen, gerade für Lkw-Fahrer aus Osteuropa?
Ja, wir gehen davon aus, dass es wirksame Veränderungen sind. Wir sind in der Mehrheit glücklich darüber, über das, was das Europäische Parlament gestern Abend beschlossen hat. Da werden sich deutliche Verbesserungen ergeben.
Auch wenn das eher technisch wirkt, sehr wichtig sind ja Fahrtenschreiber, die sich nicht manipulieren lassen, damit die Polizei da auch kontrollieren kann. Gibt es die überhaupt und wann müssen die eingebaut werden?
Genau, die gibt es jetzt schon und für Neufahrzeuge sind die auch vorgeschrieben. Und nun ist es so, dass die Nachrüstung von allen bisher schon fahrenden LKWs spätestens bis 2024 passieren muss. Der Ursprungsplan war 2034, so haben wir also wirklich eine deutliche Verbesserung von 10 Jahren. Und der große Vorteil davon ist, dass die Kontrollbehörden, also die Polizei oder auch das Bundesamt für Güterverkehr, bei der Kontrolle vor Ort direkt das auslesen können und feststellen können, ob zum Beispiel Fahrzeitenüberschreitungen stattfinden.
Wenn ich das recht sehe, Herr Tiroke, war die sogenannte Kabotage das Einfallstor für Lohndumping, also das Recht, auch unterwegs zum Beispiel auf einer Rückfahrt Fracht laden zu dürfen. Ökologisch ist es sinnvoll, wird es nun eingeschränkt?
Das wird eingeschränkt. Also die Regelungen bleiben im großen Bestehen. Es ist so, dass man an drei Tagen innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen weiterhin diese Kabotagefahrten machen kann. Was jetzt allerdings neu ist, ist, dass danach eine 4-tägige Sperrfrist für dieses Land besteht. Das heißt, wenn also ein rumänischer Fahrer 3 Tage in Deutschland Kabotage gemacht hat, darf er es die nächsten 4 Tage nicht mehr machen. Das ist jetzt neu. Der Fahrer muss dann in ein anderes Land fahren oder eben in sein Heimatland zurückfahren.
Wann wird denn zum Beispiel osteuropäischen Fahrern aus Bulgarien, aus Rumänien, die in Deutschland unterwegs sind, tatsächlich auch der deutsche Mindestlohn bezahlt? In welchen Fällen?
Das ist in den Fällen, wenn er tatsächlich Ware transportiert, die nicht aus seinem Heimatland kommen. Also was jetzt neu ausgenommen ist, sind die bilateralen Transporte. Das heißt, er fährt in, sagen wir mal, in Polen los, fährt nach Deutschland, dann das zu den Bedingungen, zu den polnischen Bedingungen statt. Wenn er dann allerdings Ware in Deutschland aufnimmt, nach Frankreich weiterfährt, dann sind das die Bedingungen, die in Deutschland gelten. Das ist die Veränderung dabei und das ist nicht hundertprozentig positiv. Wir hätten uns das anders gewünscht, aber der Kompromiss, der da gefunden worden ist, ist dann doch auch ertragbar.
Andererseits, was könnte sich durch die neuen EU-Bestimmungen für Lkw-Fahrer in Europa verschlechtern?
Für die Lkw-Fahrer verschlechtert? Ja, also nicht viel tatsächlich. Wir haben einen großen Wunsch gehabt, den hätten wir gerne umgesetzt. Da geht es um den Arbeits- und Gesundheitsschutz. Und zwar ist es so, dass die Lkw-Fahrer eine 45-stündige Wochenendruhezeit verbringen müssen. Wir hätten uns gewünscht, dass es am Ende der 2. Woche stattfindet. Jetzt ist es erst so, dass die am Ende der 3. Woche stattfinden muss. Der Arbeitgeber muss dafür sorgen, dass der Lkw-Fahrer die nicht in der Fahrerkabine verbringt. Dadurch befürchten wir, dass sich die Sicherheit auf den Straßen verschlechtert, weil die Ruhezeit natürlich enorm wichtig ist für die Fahrer, für die Erholung, dass sie weiterhin fahrtüchtig bleiben.
Nicht alles kann die Europäische Union regeln. Mit der Bitte um eine kurze Antwort, Herr Tiroke, was muss die Bundesregierung noch tun, damit diese Menschen anständig arbeiten können?
Ja, die Verordnung oder die Gesetze, die gestern beschlossen worden sind, wirken nicht alle direkt, sondern die müssen in den Nationalstaaten umgesetzt werden. Das heißt, das muss ziemlich zügig passieren und dann müssen natürlich die Kontrollen erhöht werden vom Bundesamt für Güterverkehr und vom Zoll und von der Polizei. Das wäre der dringende Wunsch und die Bitte an die Bundesregierung.
Das war Stefan Tiroke von der Gewerkschaft Verdi über die neuen Bestimmungen der Europäischen Union für Fernfahrer und Fernfahrerinnen. Nach dem Parlament muss auch der Ministerrat noch zustimmen. Seefahrt in Not. Seemannsmissionen kümmern sich um Matrosen, die wegen der Corona-Infektionsgefahr an Bord ihrer Schiffe bleiben müssen. Mehr dazu in Tag für Tag im Anschluss an die Nachrichten mit Benedikt Schulz. Und das war Europa heute mit Gerwald Härte. Danke für Ihr Interesse und schönen Tag.